Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich bin heute hier in Deutschland, in Eisenach, Thüringen, und zwar unweit von einem Opel-Werk entfernt. Das ist eine deutsche Traditionsfirma, ein Automobil, ja, Konzern kann man, glaube ich, sagen, oder nicht? Firma, Automobilkonzern in einem bewegten Deutschland, turbulenten Deutschland. Und jetzt habe ich hier den CEO bei mir, Herr Hüttl. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Sagen Sie mal, wie lebt es sich in Deutschland als Geschäftsführer einer derart großen Firma, über weit über 10.000 Mitarbeiter? Wir hören viel Schlechtes, der Wirtschaft geht es schlecht, alles geht den Bach runter. Stimmt das alles? Können Sie nicht mehr ruhig schlafen? Sagen Sie bitte, wie es wirklich ist.
Ja, erstmal schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen hier bei uns in Eisenach. Herzlich willkommen bei Opel. Wir haben hier eine schöne Veranstaltung morgen. Wir zeigen den neuen Grandland, den wir hier in unserem Werk in Eisenach bauen. Ja, wie lebt es sich in Deutschland als Verantwortlicher von einem Konzern wie Opel? Es sind spannende Zeiten, das ist klar. Wir gehen im Moment mit der gesamten Autoindustrie und mit Opel insbesondere den Weg in die Elektromobilität. Also die Autoindustrie geht im Moment durch eine große Transformation, und so eine Transformation stellt natürlich spannende Aufgaben, stellt große Herausforderungen, und insofern sind das wirklich aufregende Zeiten in der Autoindustrie. Und ist da im Moment einiges geboten an Entscheidungen, an strategischen Ausrichtungen, und das treiben wir hier so Schritt für Schritt voran.
Wir lesen von Stellenabbau, von Verlagerungen, von Verschiebungen ins Ausland. Wie ist das bei Opel? Muss man da sich auch für die Zukunft mit solch drastischen, einschneidenden, ja, wirtschaftspolitisch, standardspolitischen einschneidenden Maßnahmen auseinandersetzen, oder wie ist es bei Ihnen?
Ja, sagen wir so, die Autoindustrie ist ein sehr wettbewerbsintensives Geschäft, und es ist natürlich sehr wichtig als Hersteller, dass sie es schaffen, die Kosten zu kontrollieren, wettbewerbsfähig zu bleiben, einfach damit auch die Firma profitabel, rentabel in die Zukunft gehen kann und all diese Investitionen stemmen kann, die im Moment vor uns liegen. Insofern ist das schon wichtig, dass wir ein Auge drauf haben. Es ist sicher eine Herausforderung, heute in Deutschland Autos zu bauen. Wir haben in Deutschland zwei Werke, Rüsselsheim und Eisenach. Wir sind heute hier in Eisenach, und Deutschland ist ein Land mit sehr hohen Sozialstandards, mit entsprechenden Lohnkosten. Auch die Energiekosten in Deutschland sind vergleichsweise hoch im internationalen Vergleich. Deshalb ist es sehr wichtig für uns, dass wir intensiv daran arbeiten, dass unsere Produktion in Deutschland auch wettbewerbsfähig ist. Das ist uns in Eisenach gut gelungen. Wir werden hier jetzt den neuen Grandland präsentieren. Das ist ein neues Produkt, das wir in unser Werk hier in Eisenach in Thüringen bringen. Und da freuen wir uns drüber. Und das ist ein klares Zeichen auch dafür, dass es uns gelungen ist, hier wettbewerbsfähig zu sein. Und das, das ist das Umfeld, in dem wir uns im Moment bewegen. Und das sind die Bemühungen, die uns jeden Tag antreiben.
Warum hier in Deutschland? Warum hier in Eisenach? Was ist noch positiv an diesem, ich lese ab zu von Deindustrialisierungstendenzen in Deutschland? Warum in Deutschland? Warum bleiben Sie hier? Was ist der Lichtblick in der deutschen Wirtschaft?
Ja, Opel ist eine deutsche Marke. Wir haben hier sehr leistungsfähige Werke in Rüsselsheim und Eisenach. Und natürlich wollen wir auch einen Beitrag leisten in puncto Standort, wollen wir einen Beitrag leisten für die Bundesländer, in denen wir tätig sind. Und es ist uns wichtig, hier auch unsere Autos und das Made in Germany auch entsprechend weiterzuführen. Und wie gesagt, das gelingt uns. Ne? Wir bauen den Astra in Rüsselsheim, wir bauen den Grandland hier in Eisenach, und das sind erfolgreiche Produkte, die für das stehen, was Opel ausmacht, nämlich deutsches Qualitätsengineering, Präzision in der Herstellung, und das gelingt uns heute sehr gut. Ja.
Können Sie vielleicht noch, bevor wir zur Elektromobilität kommen, können Sie vielleicht noch sagen, was muss vielleicht Deutschland, was muss die Politik in Berlin tun, damit dieser Gürtel etwas weniger eng geschnallt ist, damit sich diese Wirtschaft, angespannte Wirtschaftssituation, ein bisschen entspannt?
Ja, also im Bezug auf diese Transformation in der Autoindustrie ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir verstehen, dass dieser Wandel eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft ist. Es ist unsere Aufgabe als Autohersteller, wettbewerbsfähige, attraktive Autos zu produzieren. Das machen wir, und da werden wir auch in Zukunft noch weitere Fortschritte machen, gerade in puncto Bezahlbarkeit. Es ist Aufgabe unserer Partner in der Energiewirtschaft, aber auch in den Kommunen, für die entsprechende Ladeinfrastruktur zu sorgen. Und es ist Aufgabe der Politik, sagen wir so, stabile Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Kunden auch die Sicherheit geben, dass wir auf dem Weg in die Elektromobilität sind, in die CO2-neutrale Mobilität sind und dass wir den Weg auch gemeinsam gehen. Mhm. Und ja, das ist das, was wir uns wünschen und was wir auch in Deutschland brauchen.
Ist dieses Verbrennerverbot, das ja breit diskutiert wird, auf EU-Stufe fast durchgekommen, ist das in Ihrem Sinn oder geht das zu weit?
Ja, also wir stehen hinter dem Verbrennerverbot. Wir haben uns auch vor dem Verbrennerverbot schon klar Richtung Elektromobilität aufgestellt bei Opel. Und wir tun das aus sehr guten Gründen. Wir glauben, dass die Elektromobilität der gangbare Weg für alle in die Zukunft ist, um ja individuelle Mobilität emissionsfrei darzustellen. Daran glauben wir, das hat technische Gründe, das hat Gründe der Produktion, der Bezahlbarkeit unserer Fahrzeuge. Da arbeiten wir dran. Und insofern halten wir es, wie gesagt, auch für nötig, dass da eine gewisse Stabilität herrscht. Mhm. Und deshalb unterstützen wir, dass wir bei dem Verbrennerverbot bleiben, dass wir nicht einmal nach links gehen, einmal nach rechts, sondern dass ja einfach die öffentliche Hand auch die Rahmenbedingungen schafft, die wir brauchen, um den Weg und diese langfristige Planung, die wir haben, auch konsequent gehen zu können.
Alles andere als stabil war, glaube ich, das Geschäft mit Elektroautos in den letzten Monaten. Warum ist eigentlich dieses Geschäft mit E-Autos derart schnell und auch stark eingebrochen?
Also der Weg in die Elektromobilität ist im europäischen Mittel relativ linear. Ja, also wenn Sie sich Frankreich anschauen, die Schweiz auch, wenn Sie sich anschauen, was im Vereinigten Königreich passiert, Niederlande, der Weg ist klar, Elektromobilität wird immer populärer. Es stimmt, dass in Deutschland jetzt zu Beginn von 2024, wir spüren die Kaufzurückhaltung und das liegt schlicht und einfach daran, dass die Förderung von einem Tag auf den nächsten praktisch verschwunden ist und damit auch eine gewisse Verunsicherung eingetreten ist. Und das sehen wir heute in der Kaufzurückhaltung. Aber davon abgesehen sehen wir, dass die Nachfrage sich stetig entwickelt. Es ist oft auch so, Sie brauchen irgendwo das gute Zusammenspiel aus Ladeinfrastruktur, Förderbedingungen am Kauf, nicht für die Hersteller, sondern für den Kauf und das gute Produktangebot. Und wenn dieses Gleichgewicht da ist, dann ist die Nachfrage auch da.
Wo ist dieses Gleichgewicht noch ungleich? Wo hapert es aktuell eigentlich?
Ja, wir sehen das jetzt temporär in Deutschland eben durch den Wegfall der Förderung. Das hat jetzt den Markt ein bisschen destabilisiert. Das Wachstum wird wiederkommen, da machen wir uns keine grundsätzlichen Gedanken drüber. Aber im Moment ist da so ein bisschen Verwirrung auf dem Markt zu spüren. Und davon abgesehen sehen wir eigentlich nur eine Richtung, nämlich hin zu diesem Alignment, wie man sagt, also hin zu dieser Koordination der Maßnahmen. Und dann ist der Weg aus unserer Sicht relativ klar und unumkehrbar.
Als Schweiz ist man immer wieder fasziniert, auch wenn man auf der Fahrt hierher diese Weiten sieht, also dieses Deutschland, das unglaublich groß ist. Wenn man jetzt das auf die Elektromobilität ummünzt, dann bedeutet das ja unweigerlich eine unglaubliche Vielzahl an Ladestationen. Kann die Bundesregierung, kann Deutschland dieses Netz an Ladestationen überhaupt realistischerweise zur Verfügung stellen, dass dieses Elektroauto, wie Sie es sich offenbar wünschen in der Strategie, auch tatsächlich in die Tat umgesetzt werden kann?
Ja, also da haben wir gerade in Deutschland, aber auch in anderen Ländern in Europa schon sehr, sehr gute Fortschritte gemacht. Wenn Sie jetzt hier über die deutsche Autobahn fahren, haben Sie heute an praktisch jeder Raststätte schon Schnellladesäulen. Und eine Schnellladesäule, die lädt Ihr Fahrzeug dann, je nachdem, in 20 Minuten wieder für die nächsten 200, 250, 300 Kilometer auf. Und dann ist das kein Thema, wenn Sie das haben, für die berühmten längeren Strecken, für den Weg in den Urlaub. Davon abgesehen, laden Sie 95% sowieso zu Hause oder bei der Arbeit. Das sehen wir bei unseren Kunden. Und da brauchen sie eine ganz normale Ladestation mit 11 oder 22 Kilowatt und dann kommen sie damit sehr, sehr gut zurecht. Und wenn sie dann wirklich mal eine längere Strecke fahren, dann ist ein gutes Netz an Schnellladesäulen, also 100 Kilowatt oder mehr, ist dann hilfreich, damit sie einfach in kurzer Zeit eine Pause machen, einen Kaffee trinken, wieder die nötige Energie laden und dann weiterfahren.
Und woher kommt der Strom in Deutschland?
Ja, also ein rein elektrisch betriebener Fahrzeugpark wird den Stromverbrauch etwas erhöhen. Aber da ist noch ein langer Weg hin und das lässt auch die entsprechende Zeit für alle Teilnehmer an dem Markt, diese Kapazitäten sicherzustellen. Wir glauben, dass es Engpässe tendenziell eher in lokalen Stromnetzen geben könnte, wo dann eben in Spitzen unter Umständen noch Investitionen getätigt werden müssen. Aber wie gesagt, der Weg in die CO2-Neutralität ist eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft und da muss eben jetzt entsprechend dieses Alignment weiter stattfinden.
Eine Frage stellt sich schon, wenn man die in Deutschland, wir hören immer von dieser Energiekrise, steigende, explodierende Stromkosten. Dann haben wir kürzlich mal gelesen von der ersten Stadt, die quasi, wo die Versorgung keinen Strom mehr hatte. Ich meine, ist das überhaupt dem Kunden, dem Nutzer, ist das überhaupt zumutbar, dass er sich eben quasi dahin begibt, in diese Abhängigkeit, in diese Stromabhängigkeit, in diese hohen Kosten? Oder wäre es da vielleicht gut, auch Alternativen in Betracht zu ziehen?
Naja, also wie gesagt, es gibt Überlegungen, die geführt werden müssen im Bereich der Infrastruktur. Das ist eine Frage für die Versorger, die lokalen Versorger. Die Stadt, die Sie erwähnen, ist sehr schnell gewachsen in der letzten Zeit und da hat die Planung eben nicht entsprechend Schritt halten können. Aber was wir dann am Ende sehen, ist, dass der Kunde heute ganz klar mit, das sehen wir mit allen unseren Kunden, dass er seinen Weg findet, entsprechend seinen Strom zu versorgen. Und wie gesagt, zu Hause, bei der Arbeit, unterwegs, das funktioniert heute sehr gut. Zu den Kosten. Eine Kilowattstunde Strom kostet heute zu Hause wie viel? 40 Cent, 42 Cent. Da gibt's auch schon Tarife, die speziell dann in der Nacht eben den Strom organisieren. Dann nehmen sie einen Elektro-Astra dazu, der verbraucht 16 Kilowattstunden für 100 Kilometer, macht 7 Euro Kosten für 100 Kilometer. Das schaffen sie nicht mit einem Verbrenner. Ja, also da ist heute auch schon wirklich eine spürbare, klare Ersparnis zu sehen für den Kunden im täglichen Gebrauch. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Motivator.
Wie ist es eigentlich im Vergleich mit China? China scheint boomend zu sein, auch im Markt der Batterien, Technologie für die Batterien. Hinkt man da in Europa hinterher? Ist man da auf Augenhöhe? Wie beurteilen Sie so diesen Schlagabtausch mit China?
Ja, wie gesagt, die Autoindustrie befindet sich in einer Phase wahrscheinlich in der stärksten Transformation ihrer Geschichte. Der Antrieb vom Verbrenner hin zur Elektromobilität. So eine Transformation lässt immer Platz für neue Akteure, für neue Marktteilnehmer. Und in der Tat, in einem Elektrofahrzeug ist die Batterie ein wichtiger Treiber in der Wertschöpfung und in der Technologie. Und deswegen investieren wir bei Stellantis auch in die Batterietechnik selbst. Wir arbeiten mit einem Joint Venture. Wir haben einen Joint Venture mit TotalSaft, mit ACC und entwickeln und bauen damit auch Batterien selbst in Europa. Das heißt, wir sind ganz klar in der Logik der vertikalen Integration in einer Wertschöpfungskette, die morgen in der Elektromobilität eine andere ist als heute in der Verbrennertechnik. Also das ist ein wichtiger Aspekt und den nehmen wir auch sehr ernst.
Was wünschen Sie sich vielleicht für die Zukunft? Wie kann Deutschland wettbewerbsfähig bleiben oder weiterhin sein, wenn es um die Automobilindustrie geht?
Wissen Sie, ich glaube, wichtig ist ein klarer Kompass, wo wir hinwollen. Ja, eine klare Idee und eine klare Strategie und das gilt für die Autoindustrie insofern, als wir alle unsere Verantwortung wahrnehmen müssen und CO2-neutral werden müssen. Dafür brauchen wir die Rahmenbedingungen, dafür brauchen wir die politische Unterstützung. Das ist eine Aufgabe für die Gesellschaft und das ist das, was wir tun müssen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Super. Vielen Dank. Danke.